Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Audio Now.
Es ist Dienstag, der 19. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stand-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat Präsident Zelensky gerade den Geheimdienstgeschäft gefeuert und die Generalstaatsanwältin. Ist das ein Zeichen für einen Machtkampf innerhalb der ukrainischen Führung, Herr Masala?
Also sofern ich das beurteilen kann, ist das noch kein Zeichen für einen Machtkampf in der ukrainischen Führung. Ich glaube, die Begründung der Entlassung des Geheimdienstchefs ist ja, dass sich mehr als 60 Mitarbeiter noch in den jetzt von den Russen gehaltenen Gebieten befinden und nicht zurückgezogen wurden. Und Kenner sagen, dass dieser Geheimdienstchef, der ja ein Jugendfreund von Zelensky wohl ist, ohnehin nie die Kontrolle über die Aktivitäten seines Geheimdienstes so richtig hatte und von den Mitarbeitern noch nicht richtig akzeptiert worden ist. Also das ist eher so ein Ausdruck möglicherweise der Tatsache, dass halt dort der Geheimdienst ein gewisses Eigenleben entwickelt hat, was Zelensky verständlicherweise nicht gefällt und er da jetzt mehr Zug in den Geheimdienst reinbringen will.
Andererseits wurde ja auch ausdrücklich gesagt, dass es um Kollaboration geht, dass Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes jetzt in den besetzten Gebieten die Sache der Russen verfolgen. Ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass unter diesem wahnsinnigen Druck von des Krieges, des Leides, des Terrors die Widerstandskraft der ukrainischen Bevölkerung bröckelt?
Also ich glaube, man kann noch nicht von der ganzen Bevölkerung sprechen, aber ja, in der Tat ist es natürlich so, wenn plötzlich Mitarbeiter der Exekutive in diesen besetzten Gebieten bleiben und jetzt mit den Besatzern kooperieren, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass sich da Sachen verändern auf gewissen Ebenen. Dann ist es sicherlich auch ein Zeichen dafür, und jetzt kommen wir zu einem sehr menschlichen Punkt, wenn sie vor der Alternative gestellt werden, umgebracht zu werden oder zu kollaborieren, entscheiden sich halt viele für die Kollaboration. Also ja, es sind Indizien dafür, dass zumindest in den Territorien, in denen die Russen halten und von wo wir wissen ja, dass dort auch Standgerichte errichtet werden, dass Menschen sich dann, um ihr eigenes Leben zu retten, für die Kollaboration mit den Besatzern entscheiden.
Wir haben in den vergangenen Wochen immer darüber gesprochen, was mit der Unterstützung der westlichen Gesellschaften für den Krieg ist und für die Unterstützung der Ukraine. Ist es vielleicht an der Zeit, dass wir auch mal die Position von Herrn Zelensky hinterfragen, der ja im Westen uneingeschränkt als Repräsentant dieses Volkes gefeiert wird? Vielleicht ist er das ja gar nicht mehr.
Wenn er das nicht wäre, glaube ich, dann müssten wir in der Tat unsere Position nochmal überdenken. Aber meines Erachtens gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass die Unterstützung der Bevölkerung in einem signifikanten Maße nicht mehr da ist für die Politik der Regierung und des Militärs. Solange das der Fall ist, glaube ich, ist Zelensky das, was er ist, der legitim gewählte Präsident der Ukraine, der seine Bevölkerung hinter sich hat und der in einem Krieg steht.
Hat er denn überhaupt die Möglichkeit, sein Land demokratisch zu führen? Kann man ein Land, das unter einem solchen Druck steht, nach demokratischen Prinzipien führen? Oder kommt es zu der absurden Situation, dass man die gerade mal außer Kraft setzen muss, um letztlich die Demokratie zu verteidigen?
Also in den meisten Demokratien, die sich im Krieg befinden, sehen wir eine Regression sozusagen in der demokratischen Qualität. Da darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Also eine Demokratie führt keinen Krieg oder wenn sie angegriffen wird, verteidigt sich nicht unter Beibehaltung sämtlicher hoher Standards, demokratischer Standards, die sie in Friedenszeiten hat. Gehen Sie zurück in den Zweiten Weltkrieg, also selbst sozusagen der Leuchtturm der Freiheit, USA hat Konzentrationslager errichtet, um Japaner die in den USA lebten, zu internieren. Es gibt eine Einschränkung in vielen Fällen der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit, wenn Staaten sich im Krieg befinden. Also es ist für eine Demokratie extrem schwierig, die umfassende demokratische Qualität ihrer Institutionen aufrechtzuerhalten, wenn sie sich im Krieg befindet oder sich verteidigt. Von daher, ja, auch die Ukraine hat einige ihrer demokratischen Qualitäten eingeschränkt. Und das Interessante ist ja immer nur, was passiert nach einem Krieg? Also geht man dann wieder über zu einer vollumfänglichen Demokratie oder werden solche Einschränkungen dazu benutzt, die weiterhin aufrechtzuerhalten und das System als solches graduell zu transformieren? Und das ist eine Sache, die werden wir sehen, wenn der Krieg vorbei ist. Meine Einschätzung wäre, die Ukraine wird wieder zurückgehen zu den vollumfänglichen demokratischen Qualitäten, die sie hatte. Aber während sie sich in einem Krieg befinden, ist die Demokratie immer eines der Opfer dieses Krieges.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz davon ausgehen, dass es Putin irgendwie gelingen könnte, den Widerstandswillen des ukrainischen Volkes zu brechen, würde das etwas an der Haltung des Westens ändern, dass sich seine Aggression nicht lohnen darf? Muss man dann trotzdem darauf beharren und an anderer Stelle irgendwie dafür sorgen, dass Putin nicht als Gewinner aus diesem Konflikt hervorgeht?
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also da müssen wir jetzt auseinanderhalten, inwieweit diese Wehrhaftigkeit der ukrainischen Gesellschaft besteht und der russische Angriffskrieg. Also die Tatsache, dass Putin mit dieser Aggression, die er begangen hat, nicht gewinnen darf, weil sich dadurch die sicherheitspolitische Situation in Europa fundamental verändern wird und weil das aber auch globale Konsequenzen haben wird, muss man losgelöst von der Frage sehen, inwieweit ist die Ukraine bereit, sich selbst zu verteidigen. Putin darf auch aus übergeordneten Gründen, also Gründen über die Ukraine hinaus, mit diesem Angriffskrieg nicht erfolgreich sein. Und wenn die ukrainische Gesellschaft Zelensky und der militärischen Führung die Gefolgschaft verweigert, weil die Kosten, die sie tragen muss, einfach inakzeptabel hoch sind aus ihrer eigenen Wahrnehmung, dann entsteht eine problematische Situation, das muss man ganz einfach so sagen. Also dann entsteht die Situation, dass man sich eigentlich dann auf Friedensverhandlungen einlassen muss, aber die dürfen halt nicht so enden, dass Russland mit seiner Aggression davonkommt. Und das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also wie das gelingen soll, da fehlt mir gerade die Fantasie dafür.
Die russische Seite hat ja jetzt schon angekündigt, dass sie, wenn es zu neuen Friedensverhandlungen kommen sollte, wesentlich härtere Bedingungen stellen würde als bei den Gesprächen im März, was ja aus der Perspektive der Ukrainer geradezu eine verzweifelte Lage ist. Sie haben nicht die Mittel, die Russen aufzuhalten, und solange ihr Vormarsch weitergeht, desto schlechter werden die Bedingungen, mit denen sie aus dem Konflikt wieder rauskommen.
Absolut richtig, das ist eine absolut treffende Zustandsbeschreibung. Deshalb ist es ja auch so, dass man sagen muss, bevor alles möglicherweise kippt, also auch die öffentliche Zustimmung in Europa im Herbst und im Winter, wo ja durchaus die Gefahr besteht, dass sie kippt, wenn sozusagen Regierungen kein kluges Management im Abfedern der Kosten, die auf die Individuen zukommen, betreibt, dann ist jetzt eigentlich die Zeit, wo man sagen müsste, jetzt müsste man nochmal all in gehen. Also jetzt müsste man nochmal eine konzertierte Anstrengung unternehmen, um der Ukraine bei der Verteidigung ihres Territoriums zu helfen, weil wir laufen auf eine Situation zu, die möglicherweise wirklich darin enden kann, dass die öffentliche Unterstützung im Westen kippt, dass die Unterstützung der ukrainischen Gesellschaft möglicherweise sich verändert für ihren Präsidenten. Und dann haben wir eine ganz neue Ausgangslage, die wir alle nicht wollen, weil es dann sozusagen nur den Russen in die Hände spielt bei den möglichen Verhandlungen über einen Frieden, die dann geführt werden können.
Wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass US-Präsident Joe Biden nach Saudi-Arabien gefahren ist. Putin ist in Teheran, trifft dort neben der iranischen Führung auch den türkischen Präsidenten. Man hat den Eindruck, dass die Welt neu aufgeteilt wird und die Autokraten Angebote entgegennehmen. Sollte sich der Westen daran beteiligen?
Naja, hier muss man ganz einfach sagen, hier muss man pragmatisch sein. Hier muss man pragmatisch sein, aber mit dem Dilemmata offen umgehen. Es ist natürlich problematisch, wenn Joe Biden nach Saudi-Arabien fährt und sozusagen man tut so, als ob der Mord an Khashoggi nie passiert wäre. Ja, und man vollumfänglich nimmt jetzt Saudi-Arabien wieder sozusagen in die westliche Familie der Kooperationspartner auf. Das ist ein Problem, wenn man diese Dilemmata nicht offen benennt. Auf der anderen Seite ist es halt ganz einfach so, man braucht Saudi-Arabien nicht nur für die Ölproduktion, das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich, wir haben noch einen kleineren Flächenbrand mit dem Iran und dem Atomabkommen, das ja kurz vor dem Kollaps steht, wo Russland ja einer der wichtigsten Verbündeten des Irans ist. Also hier braucht man Saudi-Arabien. Und die Tatsache, dass Saudi-Arabien zum Beispiel seinen Flugraum jetzt für Israel geöffnet hat, ist natürlich schon ein massiver Fortschritt im Mittleren und Nahen Osten, was die Bildung einer anti-iranischen Allianz anbelangt. Also politisch, ökonomisch, aber auch militärisch.
Trotzdem wirkt es doch so, als ob man einen Rückfall hat in die Zeiten alter Macht- und Interessenpolitik, wo der Feind meines Feindes mein Freund ist und wie es in seinen Gefängnissen aussieht, ist mir erstmal egal.
Sag ich ja, aber es ist kein Rückfall, das war schon immer so. Und das ist ja auch ein Teil der Problematik, die wir als Anführungszeichen Westen haben in unserer Glaubwürdigkeit gegenüber dem globalen Süden. Also der globale Süden argumentiert ja nicht zu Unrecht. Ihr habt 2003, also nicht ihr, sondern die Amerikaner, einen Angriffskrieg gegen den Irak verübt. Da gab es nicht so viel Aufschrei, da gab es keine massiven Sanktionen, wie jetzt, wenn Russland die Ukraine angreift. Und hier aus dieser Nummer, sage ich mal, des Vorwurfs der doppelten Standards, der Doppelbödigkeit, kommt man nur raus, wenn man sehr klar kommuniziert, was die Dilemmata sind und warum man gezwungen ist, zumindest temporär, solche Politiken zu betreiben. Wir werden, wenn wir uns nur auf uns selber konzentrieren, also auf die Frage sozusagen liberale Demokratien, liberale marktwirtschaftlich orientierte Demokratien kooperieren nur mit liberalen marktwirtschaftlichen Demokratien, werden wir feststellen, dass wir bald ziemlich alleine auf dieser Welt sind, weil die anderen Staaten sich da zusammenschieben werden. Russland und China sind sehr klug darin, solche strategischen Vakui auszunutzen. Das müssen wir vermeiden. Und deshalb müssen wir partiell mit solchen Regimen zusammenarbeiten. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir das so verkaufen, als sei es eine logische Entwicklung und überhaupt gar kein Problem. Wir müssen diese Dilemmata thematisieren. Und wir müssen in der Kooperation mit diesen Regimen, die auch ein Interesse an Kooperation mit uns haben, auch die Punkte Menschenrechte, politische Gefangene, Kriegsverbrechen, wie die Saudis sie im Jemen begehen, auf den Tisch bringen und versuchen, dafür Lösungen zu finden.
Letzten Endes ist da aber völlig der Optimismus weg, den wir vor 20 Jahren gehabt haben, dass sich das liberale demokratische Gesellschaftsmodell überall auf der Welt letzten Endes durchsetzen wird und dass wir irgendwie die Aufgabe haben, es zu fördern. Das ist eine, ich verstehe es als pragmatische Haltung, aber es ist ein, der Optimismus ist vollständig verflogen.
Naja, der Optimismus ist sozusagen im Wüstensand des Iraks und im Gebirge Afghanistans gestorben. Das muss man ganz einfach mal so feststellen. Und diese unselige Hochzeit, die wir hatten zwischen dieser Idee von Fukuyama, des Endes der Geschichte, und der neokonservativen Bewegung in den USA, dass man jetzt sozusagen massiv auf eine umfassende Demokratisierung vor allen Dingen im Mittleren und Nahen Osten drängen müsste, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Waffengewalt, die hat diesen Traum platzen lassen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist die demokratische Staatsform momentan wieder auf dem Rückschritt, auf dem Rückweg. Das heißt, die Anzahl demokratischer Staaten, die, glaube ich mal, vor ein paar Jahren fast so groß war wie die Anzahl nicht demokratischer Staaten, ist jetzt wieder nicht bedeutend weniger, aber doch weniger als die nicht demokratischen Staaten auf dieser Welt. Von daher, diese Idee, dass die Geschichte zu Ende gekommen sei und es keine Alternative zum Liberalismus und zur freien Marktwirtschaft geben würde, das war eine Chimäre, die leider Gottes aber politisch sehr mächtig war.
Ich danke Ihnen, Herr Masala.
Ich danke Ihnen.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei stern.de Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast Heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.